Da ist der Duri Boni mit dem Podcast «Auf dem Weg als Anwalt». Und in diesem Weg stolpert er heute über den Marcel Nickli.
Hört Sie, Herr Nickli?
Guten Tag.
Sie sind ja heute in Zürich, weil Sie Diplom verteilen dürfen.
Genau, so ist es. Diplom vom Fachanwalt vom letzten Durchgang.
Haben alle bestanden?
Haben alle bestanden.
Ich bin auch ein bisschen kritisch dem Titel gegenüber.
Ja, weil?
Die Weiterbildung an sich ist super, aber ich denke, man hätte eher sollen Soft-Faktoren lernen. Also Auftrittskompetenz, ja, wie plädierst du, und nicht wieder in die Fachmaterie steigen, weil das kannst du eigentlich einfach nachlesen.
Ja, nachlesen kann man natürlich viel, aber das macht es ja niemand. Ja, also ja, man muss fair sein, oder? Das ist, im Prinzip ist das an der Universität auch so. Es gibt ganz viele Sachen, die Studenten könnten lesen, aber sie lesen es halt nicht. Und dass man die Leute an etwas hinbringt, und ich glaube ehrlich gesagt persönlich auch nicht, dass das Ziel ist am Fachanwalt. Persönlich halte ich den Fachanwalt für wesentlich, weil erstens als Begegnung zwischen den einzelnen
Personen. Ja, das ist natürlich super. Ja.
Das ist wahnsinnig wichtig, oder? Dass Strafverteidiger sind eben typischerweise relativ mehrheitlich Einzelkämpfer. Und dass die miteinander dann plötzlich reden und sagen, wie ist denn das bei dir? Wie ist denn das bei dir? Ach was, bei dir ist das auch? Oder bei euch ist das so anders? Und ich meine, man hat dann schon Elemente oder Momente, wo man schockiert ist, wie anders das in gewissen Kantonen gehandhabt wird. Und das scheint mir ein ganz zentrales, also das Bewusstsein, dass ein Strafverteidiger nicht einfach ein Rechtsanwalt ist, der Strafrecht macht. Das scheint mir schon, also mein Ziel wäre das, oder? Bewusstseinsbildung.
Ja.
Und Fachausbildung, ach, Fachausbildung, das kann jeder, wie er möchte. Im Wesentlichen ist, dass sie sich damit auseinandersetzen.
Ja, nein, ich wollte es nicht mit Martin reden. Nein, das ist super an sich. Eben, ich hätte mir einfach noch gewünscht, wieso hat man nicht, oder all das, was in der Uni zu kurz kommt. Rhetorik, ein Aufbau von einem Plädoyer, irgendwie taktische Herangehensweise.
Ja. Aber das machen wir ja in der Weiterbildung. Also wir machen das. Es ist jetzt ein bisschen zu kurz gekommen in der Corona-Zeit. Also es ist halt wirklich ein Problem gewesen, sagen wir mal, von der Zeit her. Aber das ist eigentlich in Planung, dass wir eine Weiterbildung machen, also für jeweils die Fachanwälte, spezifisch zu diesen Themen. Mhm. Also das ist nicht, das ist an sich, wir sind ja auch einig, hat das geklappt, sind wir nach London gegangen mit dem Cross-Examination.
Ja, okay, cool. Oder?
Also das hat auch geklappt, das war fantastisch gewesen. Alle, die dabei waren, sind begeistert. Und dann ist eben so die Axt
gekommen.
Ja, das ist einfach schwierig, irgendwo herzureisen, wenn man nicht weiss, ob man kann.
Ich bin Mitglied von der Kriminalistischen Gesellschaft.
Ja.
Und da bist du auch jedes Jahr einmal in ein Land
und
bist dort den Justizalltag anschauen. Also bist du zum Beispiel in Schottland in einer Gerichtsverhandlung und so Sachen.
Genau.
Oder dort bei der Polizei.
Genau.
Das ist schon super spannend. Oder?
Und der zentrale Punkt ist, also im Fachanwalt selber, wir haben natürlich eben das Auftreten oder das Plädieren oder was weiß ich, das macht bei uns typischerweise zum Beispiel der André Clair. Im Welschland ist das einfach anders als in der Deutschschweiz. Das ist effektiv. Also das Vortrag oder das Rhetorische ist bedeutsam. Das ist, man merkt, dass sie aus Zürich kommen. Also in Zürich praktizieren, da ist das offensichtlich nicht ganz so in.
Also wie meinen Sie, dass man quasi eine Show abzieht?
Genau, ja, so eine Show.
Nein, aber...
Man kann natürlich sagen, Rhetorik ist eine Show, aber der ganze Prozess ist eine Show. Ist ein Theater.
Das ist ein Theater und es ist ja, ich meine mit Show, es ist ja nicht nur der Auftritt an sich, sondern auch der Aufbau. Ein Präsentieren von einem Sachverhalt, ein Umgang mit dem.
Genau. Oder? Und dass das in echt präsentiert wird und sie sich müssen damit auseinandersetzen. Darum, also eben persönlich halte ich gar nichts vom Ablesen. Weil, wieso sie mit dort stehen, das ablesen?
Das ist eine Vorlesung und nicht das Plädieren.
Also, aber das würde ich auch in einer Vorlesung, würde ich sagen. Die Vorlesung heisst zu Unrecht Vorlesung. Also wo abgelesen wird, muss man nicht gehen.
Ja.
Also das ist einfach...
Könnte man Zeit viel gescheiter nutzen.
Genau, weil man in einem ganz eigenen Tempo ist und was weiß ich. Aber das Mündliche, das Echte quasi, das Rhetorische entwickelt sich ja auch. Und beim Kleist heisst ja vom Verfertigen der Gedanken beim Reden. Also das ist genau das. Das verändert sich auch während sie redet, also dass sie es quasi rhetorisch aufbaut. Das ist etwas Bedeutsames und es ist auch für den, der zulässt, etwas ganz anderes. Und darum, das tun wir schon versuchen zu machen.
Ja. Das ist natürlich eine Zürcher Krankheit, aber zu dem kommen wir noch.
Okay.
Zuerst eine kleine Frage, kennen Sie Boschiavo?
Ja.
Schöne Gemeinde, oder?
Ja,
sehr. Also jetzt stellen Sie sich vor, Sie stehen dort beim Glacé an und dann kommt meine kommunikative Mutter vorbei und spricht Sie an.
Ja.
Wie würden Sie sich vorstellen? Wer sind Sie?
Marcel Nickli.
Professor.
Ah nein, das würde ich nicht sagen.
Würde ich nicht sagen?
Nein. Ich bin der Marcel Nickli. Also das ich identifiziere mich mit meinem Namen. Und dann, wenn mich jemand fragt, was machen Sie, dann würde ich sagen, ich unterrichte an der Universität. Ich würde, tendenziell sage ich das nicht gerne, ich bin Professor XY, weil eben ich bin. Weil dann die Leute sofort, das ist wie wenn sie ins Museum kommen. Und im Museum ist mir mal aufgefallen, da tun die Leute gerade leisiger reden. Wenn wir ins Museum gehen, hast du gesehen, ist aber schön. Ja. Was völlig absurd ist, eigentlich, oder? Und darum, ich habe das Gefühl, nein, ich würde das nicht. Ich habe eine bestimmte Tätigkeit. Ich habe mich immer gewundert, dass die Leute das Gefühl haben, das sei ein Titel. Also Professor ist kein Titel. Professor ist eine Berufsbezeichnung. Mein akademischer Titel ist Doktor. Insofern, nein, würde ich mich nicht vorstellen. Und ich bin relativ zurückhaltend natürlich, außer vielleicht bei Ärzten. Dann fragen sie, was machen Sie? Und dann sage ich, ja, ich unterrichte auch nicht. Was denn, Jurist? Und dann sind sie so ein bisschen... Und dann sage ich, was denn? Wir sagen jetzt, fragen sie, was denn genau? Und dann sage ich, Strafrecht. Und dann werden alle Erklärungen zehnmal länger. Das ist gerade, man merkt das, oder? Aber ich sage das nicht gern, weil die Leute einfach Angst haben bekommen.
Aber ist Ihnen schon früher klar gewesen, dass Sie Professor werden
wollen? Nein, ich wollte nie. Ich wollte weder fertig studieren, noch wollte ich doktorieren, noch wollte ich habilitieren, noch wollte ich Professor werden. Bei wem haben Sie habilitiert? Beim Kaiser, also bei meinem damaligen Lehrmann, Kaiser und beim Rehberg, den ich auch dissertiert habe. Und
also dann an der Uni Zürich?
An der Uni Zürich, ja, ich habe alles gemacht an der Uni Zürich. Mhm. Nein, also das ist, ich bin ein Zürcher, also ich bin ein Innerschweizer Kind, Zuger, wo 20 Jahre in Zürich war. Und als ich das erste Mal nach Fribourg gekommen bin, habe ich mir gedacht, das ist aber ein bisschen klein. Nein.
Also dann sind Sie aus Versehen Professor geworden?
Das ist eindeutig, ja. Also das kann man so sagen, ja. Also es beschreibt es, also widerwillig sogar eigentlich, weil ich bin wirklich zögerlich gewesen, weil ich etwas gefunden habe, also ich habe bei mir relativ früh passiert, oder? Ich bin irgendwie 35 gewesen oder so. Ja. Und dann habe ich gedacht, also wenn ich jetzt das mache, dann komme ich nicht mehr weg. Und genau so war es ja gewesen. Und es ist einfach schwierig. Nein, das ist gar nicht das Ziel gewesen. Das ist gar nicht das Ziel gewesen.
Und dann haben Sie sich mit Händen und Füßen gewehrt, aber...
Also Händen und Füßen gewehrt, ich bin einfach nicht sehr aktiv gewesen, um das zu erreichen. Und habe im Wesentlichen gesagt, wisst ihr, am Schluss entscheidet man ja nicht, wie man sein Leben lebt. Oder?
Nein, die Türen gehen auf und dann entscheidet man,
dass man durchgeht. Genau, und dann, wenn man nicht gerade irgendetwas Alternatives hat, sagt man, weiss nicht, komme ich da wieder weg, aber was soll man denn machen? Also, ja, man macht es dann halt mal. Und also es ist nicht so, dass ich unglücklich wäre.
Ja, das wirkt gar nicht so. Also,
aber ich wäre auch sehr, sehr glücklich geworden mit ganz tausend anderen Sachen.
Was vielleicht noch eine Frage ist, warum denn Strafrecht?
Das ist für mich immer relativ klar gewesen, weil ich, das ist meine quasi Distanz zum Recht, hat sich aufgebaut in erster Linie in Zürich. Mhm. Weil Recht da, wo ich so lange studiert habe, relativ klar und eng mit Geld verknüpft ist. Und Geld finde ich einfach uninteressant. Geld hat es einfach überall. Geld ist wichtig, wenn man keins hat, und sonst ist es einfach bedeutungslos. Und darum habe ich das Jus gar nicht interessant gefunden. Beim Strafrecht habe ich gemerkt, das ist anders. Also in der Kriminologie, in der Rechtssoziologie, was weiss ich, beim Strafrecht, also im dogmatischen Recht, weil die geht um Menschen. Und das kommt überhaupt nicht darauf an, ob sie eine arme Wurst sind oder ein ganz reicher Mensch. Sie sind im Verhältnis zum Staat immer extrem schwach. Sie sind immer auf der schwachen Seite. Und dann wird es eben spannend. Dann wird es plötzlich spannend, weil es nicht ist, wir reden miteinander und schauen, ob sie 100 Franken bekommen oder 300 Franken, sondern es geht wirklich ums Lebendige.
Ja, es geht um Lebensjahr.
Genau, oder?
Aber ich bin nicht ganz einverstanden. Ein Stück weit ist unsere Justiz ja doch eine Klassenjustiz.
Mhm, absolut. Also, nicht, also im Strafrecht ganz krass. Im Strafrecht ganz krass natürlich, oder? Also das ist...
Also es ist nicht ganz gleich, ob sie kein Geld haben oder ob
Nein,
sie Geld haben.
Das ist eindeutig. Das ist eindeutig. Also wenn ich weiss, wie viel das sie verdienen oder in welcher Schicht quasi eben soziologisch jetzt verortet sind, dann kann ich sagen, ob sie studiert haben und ich kann sagen, ob sie ins Gefängnis kommen. Also das ist schon... Wir sind uns da einig. Das ist nicht... Nein, aber es ist weniger
ja, das ist schon so.
Eine Frage. Und es geht nicht nur eben... Also ein Mensch... Wo, sagen wir mal, auch aus der High Society, wenn er 3 Tage in der Untersuchungshaft ist, also das ist dann schon auch unangenehm. Und es ist nicht einfach, man kann sich das erkaufen. Also insofern, ja, es ist, mir hat immer gefallen am Strafrecht, dass es viel näher ist bei dem, was mir natürlich sehr ungern zugeht. Alle sind mir natürlich gemacht, also wir werden von uns immer glauben, wir sind gemacht aus Astralkörper und Licht und Liebe.
Was kommt jetzt?
Und in Wirklichkeit sind wir natürlich auch aus so ein bisschen, also wir sind ein bisschen unreine Wesen, oder? Also wir müssen uns die ganze Zeit putzen, dass wir überhaupt sauber sind. Also wenn wir nichts machen, sind wir dreckig. Und ich habe einfach das Gefühl, das ist innen schon auch so. Also wir haben alle unsere dunklen Seiten. Und Strafrecht kann man im Prinzip sagen, ist so ein bisschen Blut und Sperma. Das sind nicht so die sympathischen Flüssigkeiten. Und insofern, sich daran zu erinnern, das scheint mir nicht falsch.
Also daran zu erinnern?
Dass wir aus dem gemacht sind.
Aha,
dass wir
ja,
nicht ganz so engelhaft sind als Wesen.
Ja, ja, wer frei von Schuld ist, werfe den ersten Stein.
Genau, oder?
Das ist eben auch lustig mit der Öffentlichkeit, das Bild. Ich hatte ja den Beat Stocker da als Interviewpartner da gehabt. Ja. Und dann ist die Reaktion, also er ist unglaublich sympathisch.
Ja.
Und dann erlebst du das und die Leute sind jetzt völlig perplex. Ja, kann denn das ein Krimineller sein?
Genau.
Und dann muss ich sagen, ich weiß es nicht in diesem speziellen Fall, aber grundsätzlich ist ja jeder hat gute und schlechte Seiten.
Genau.
Wie wir
so
auch.
Genau,
Sie sind jetzt mit dem Auto da gefahren.
Genau.
Sie haben sicher auch Delikte dabei begangen.
Sicher.
Es ist gar nicht möglich,
ohne gar nicht möglich, wenn man normal fahren ist. Das ist gar nicht möglich. Und das ist, muss man vielleicht auch sagen, wenn man jetzt, wenn irgendjemand zulässt, wenn man in der Nacht ohne Aufblendlicht schneller fährt als 80, begab man ein Delikt, weil man kann nicht auf Sicht bremsen. Also, wer fährt denn auf der Autobahn, wenn er allein ist? 80? Also, aber gut. Geschenkt.
Ja, wir werden ja heute eigentlich über den Vinzenz-Prozess reden.
Genau.
Und wir verlügen uns jetzt schon am Anfang.
Genau.
Haben Sie den Vinzenz-Prozess mitverfolgt?
So ein bisschen. Nicht sehr intensiv, aber ein bisschen.
Also einfach über die Medien Sie kommuniziert. Genau. Ist Ihnen dem Prozess jetzt irgendetwas Spezielles aufgefallen?
Also speziell, mir scheint es ein relativ symptomatisch, also typischer Prozess, ein typischer Wirtschaftsstrafprozess, eigentlich eine relativ langweilige Geschichte, wo eben am Schluss spielt die Musik immer im Detail und das ist halt einfach anstrengend. Wer hat schon so viel Zeit und Kraft und Interesse, dass es im Detail anschaut? Und dann bleiben übrig im Wesentlichen so ein bisschen Moralinsauri. Also guck mal, das ist aber ein Sauhund oder was weiß ich, das ist wie bei der Swiss damals oder was, wie kann man bloß und was weiß ich. Dann sind lauter so Einschätzungen ex post, wo man muss sagen, ja, klar, wenn man das hinterher anschaut, ist es vielleicht nicht so gescheit gewesen. Und gleichzeitig, oder die sich dann darauf verstehen, auf diese Sachen, sagen häufig, es ist nicht so außergewöhnlich, das passiert das oder das und das. Dann sind die sich nicht darauf verstehen, völlig schockiert und sagen, was, das ist normal. Ja, also es ist ein relativ symptomatischer, also finde ich, ein symptomatischer Fall für einen Wirtschaftsstrafprozess. Natürlich angereichert durch eben ganz spezifische, sagen wir mal, medial wirksame Elemente.
Zu denen kommen wir noch im Detail. Aber der Prozess an sich,
ja,
der Zürcher Strafprozess,
ja,
mit der Vorlese.
Ja, gut, das ist, also ja, jetzt weiss ich, worauf Sie rauswählen. Auch das ist relativ symptomatisch. Für Nicht-Zürcher. Also ich bin ja 20 Jahre in Zürich und habe mir nicht vorstellen, dass es etwas anderes gibt außer Zürich.
Sie sind ja, glaube ich, auch mal am Gericht gewesen.
Ja, ja.
Beziehungsweise
in
Zürich.
Und ich habe mir nicht vorstellen, dass es anders ist als in Zürich. Und ich bin natürlich auch begeistert gewesen, als ich dann in Freiburg war, dass die Zürcher Strafprozessordnung mehr oder minder die Schweizer Strafprozessordnung geworden ist. Aber der zentrale Punkt ist eben das Unmittelbarkeitsprinzip, das eigentlich einen Prozess ausmacht. Das ist in Zürich schon nicht, sagen wir mal, also es steht eher auf dem Papier. Also es ist eher ein mittelbares Unmittelbarkeitsprinzip. Und nach meinem Dafürhalten ist das ein wirkliches Problem, weil die Behauptung, eben zum Beispiel, das Gericht kennt ja die Akte, dann sage ich immer, das mag ja schon sein. Aber das ist ähnlich, wie meine Studenten natürlich Bücher kennen. Mhm. Man muss es dann hingehen und erfragen. Und eben, ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Wenn wir an sich eine Befragung lesen, ein Protokoll, und dann kommt ein Mensch rein, dann passt das nicht immer zu dem, was dort steht.
Ich habe ein exemplarisches Beispiel. Das Interview von Beat Stocker in der NZZ am Sonntag und bei mir im Podcast.
Ja.
Das sind doch zwei völlig verschiedene Menschen.
Genau.
Im Interview wirkt er kalt,
genau,
durchtrieben,
genau,
und wenn du ihn als Mensch vor dir hast, ganz anders.
Genau. Und das ist genau der zentrale Punkt. Und ich glaube, das ist ganz essentiell. Also ich glaube, Sie als Strafverteidiger wissen das. Es gibt natürlich Klienten, wo man lieber nicht
würde. Ja, ja, natürlich, natürlich.
Also muss man einfach fairerweise sagen, oder? Wo man denkt, die sehen auf dem Papier besser aus. Aber Tatsache ist,
es geht halt auch immer unglaublich viel verloren auf dem,
genau,
Papier.
Genau.
Und das öffnet aber den Interpretationsspielraum.
Genau. Und das scheint mir also ganz massiv ein Problem. Darum, also ich bin ich glaube vor kurzem jetzt wieder in London gewesen, und ich bin natürlich einfach immer wieder begeistert, die Unmittelbarkeit, wie die eben auch gelebt wird und ernst genommen wird. Das ist wesentlich. Es ist einfach etwas anderes. Es ist einfach etwas anderes, als wenn man Akten anschaut. Mhm. Und das ist schon, ich glaube, auch in der Schweiz selber, obwohl die Schweiz jetzt den Zürcherstrafprozess so nicht übernommen hat, glaube ich, ist Zürich nochmal ein besonderes Beispiel von denen, wie das die StPO gelebt wird. Also in Zürich ist es sehr Papier, also ist sehr papierig.
Das, die Fälle, die das Bundesgericht Zürich dazu zwingt, dort nehmen sie Beweise ab und sonst haben sie das Gefühl,
genau.
Papier ist die Wahrheit.
Ja. Oder? Und das Zentrale an dem ist halt einfach, dass ich glaube effektiv, der Lebenssachverhalt geht verloren, weil das Lebenssachverhalt kann ich schwer auf Papier bannen. Es geht immer etwas verloren. Und wie Sie sagen, oder? Interpretationsspielraum geht auf. Ich lese dann das, was ich möchte.
Mhm. Jetzt noch ganz eine kleine Frage vorab.
Ja.
Sind Sie beteiligt in irgendeinem Rahmen am Vinzenz-Prozess als Gutachter?
Oder? Nein, ich habe einmal in einer kleinen Geschichte, aber das hat mit dem Verfahren gar nichts zu tun gehabt, eine Frage beantwortet, gutachterlich, ob man kann Schweigenverpflichtungen auferlegen den Beschuldigten bzw. Anklagten und sie dann so lange aufrechterhalten. Aber das hat mit dem Fall
überhaupt nichts zu tun. Zu welchem Schluss sind Sie gekommen?
Das geht natürlich nicht.
Das ist absurd, dass das soll gehen.
Absurd ist das natürlich, oder? Aber das hat mit dem Fall gar nichts zu tun. Die Tatsache ist, es kann ja nicht sein, dass praktisch jeder darüber reden darf. Nur die
Betroffenen
nicht. Oder? Also, das ist natürlich dann das Kommunikationsmonopol von der Staatsanwaltschaft, wo über die Medienmitteilungen, was weiß ich. Und im Wesentlichen sind natürlich die Schweigeverpflichtungen sind da.
Aber die Verfügung ist, glaube ich, vom Bezirksgericht Zürich ergangen.
Ja.
Für wen haben Sie denn das abgeklärt? Darf man das wissen?
Das müsste ich zuerst fragen, ob ich Ihnen
aha,
das
nein, sagen darf. Also, aha, aber Sie haben das für eine Partei gemacht?
Ja, genau.
Aha, okay.
Ja. Also das ist, aber das ist, hat mit dem Verfahren an sich selber nichts zu tun. Das kann man wirklich abstrakt beantworten. Und ich finde ehrlich gesagt auch, es ist abstrakt beantwortbar, dass es nicht geht. Oder Schweigenverpflichtungen sind im Gesetz drin, für insbesondere andere Prozessbeteiligte, weil ihre dreckige Wäsche wird gewaschen. Mhm. Und dass irgendein behaupteter Geschädigter oder ein behauptetes Opfer all das wissen darf, scheint mir sinnvoll, dass man kann sagen, du darfst das aber nicht weiterverzählen. Aber dass sie, wenn sie ihre dreckige Wäsche waschen wollen, das öffentlich dürfen machen, scheint mir auch klar.
Ja, ich komme gar nicht auf die Idee, dass das anders
genau, ist. Oder? Also das kann nicht richtig sein. Und ich habe nur zu dieser Frage, sonst habe ich nie mit dem Verfahren
etwas. Gut, aber jetzt, wenn Sie quasi mit einer Partei Kontakt gehabt haben,
ja,
fühlen Sie sich jetzt gleich frei, mit mir schnell eine Urteilsprognose
ja, klar, zu machen? Ja, klar. Eben, weil ich habe zu der Sache selber nie irgendeinen Kontakt oder was weiß ich gehabt. Also das ist insofern ja völlig normal.
Dann probieren wir eine Urteilsprognose.
Ja.
Also Sie probieren dich fragen.
Ja, ist gut.
Fangen wir an mit den privaten Auslagen.
Ja.
Da haben wir ja die Gabri- und Stripclubs
besucht. Ja.
Wie beurteilen Sie das?
Das, glaube ich, ist wirklich ein schwieriger Punkt. Weil, also eigentlich, wenn man es ganz korrekt nimmt, strafrechtlich würde ich meinen, das ist abgesegnet. Also die Auslagen sind abgesegnet. Und eigentlich müsste, wenn es abgesegnet ist, alles in Ordnung sein. Mir scheint aber, dort wäre ein Angriffspunkt, wo man kann sagen, das ist doch jetzt wirklich außergewöhnlich und was weiß ich. Abgesehen davon, dass man es mit der Moral kann relativ, was hat denn das mit Geschäft zu tun? Eben dann kommen die Diskussionen, die wir schon hatten. Ja, das ist nicht immer leicht zu trennen. Das hat manchmal mit, es ist einfach, und der mediale Diskurs nochmal drauf rauf. Die Wahrscheinlichkeit, dass man da tendenziell eher zum Schuldspruch kommt, würde ich meinen, ist relativ
hoch.
Ja.
In diesem speziellen Fall ist es ja so, dass die öffentliche Wahrnehmung oder Wahrnehmung von Stripclubs, Psych an sich, das hat sich ja völlig gewandelt in den letzten 15 Jahren.
Genau, so ist es.
Also in den ersten 10 Jahren von unserem neuen Jahrtausend war es ja völlig normal, dass das, glaube ich, zu Geschäftsgeflogenheiten im Bankenwesen gehört.
Absolut, absolut. Und das macht eben Schwierigkeiten aus. Also eben, ich denke mir, wir sind wirklich in einem Moralisierungsprozess. Mhm. Also jetzt nicht in dem Strafverfahren, sondern Gesellschaft. Immer Moralisierungsprozess, das geht doch nicht. Und wenn man dann sagt, warum nicht, dann sagt man, ja, weil das ist doch klar. Und dann denke ich mir so, das genau ist das Problem. Ich glaube, dass das schwierig ist. Und ich glaube, speziell jetzt im Wandel ist das schwierig, wenn Sie geschäftlich tätig sind, wenn etwas üblich ist und dann ist es nicht mehr üblich, bis Sie müssen aufpassen, wie sieht das aus. Aber da glaube ich effektiv, da wird das Gericht wenig Musik gehört haben, die Öffentlichkeit wird wenig Musik gehört haben, sagen, also Entschuldigung, was ist denn da los?
Gut, das spielt vielleicht dann noch eine Rolle, ob man dann allein in diesen Clubs ist oder in Begleitung.
Genau.
Also ich meine, wenn man nach einer Sitzung, Raiffeisen oder auch UNO-Sitzung, nachher zusammen noch weitergezogen ist und dann halt dort gelandet ist, ist wahrscheinlich irgendeine Flasche Champagner ist noch legitim.
Genau.
Aufs Zimmer gehen, dann wahrscheinlich weniger.
Genau, das ist genau das. Oder? Wobei, eben, wisst ihr, das ist auch so etwas Lustiges. Im Detail ist es ja dann sehr klebrig. Was ist denn noch legitim und was
nicht? Ja, natürlich.
Also, das sind lauter so Sachen, wo ich immer denke, wie unterscheidet man das?
Ja, ich bin jetzt eine Generation, die das nicht kennt hat oder nicht kennt, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Aber eben, ich bin gestern mit Abend mit jemandem gut zu Nacht essen und der hat gesagt, du, das ist im Bankenwesen völlig ausgesehen.
Genau.
Das hat man einfach gemacht.
Genau.
Oder und wenn natürlich ein Vinzenz mit dem gross wird und dann zweimal kommt man jetzt nicht mehr.
Genau, ja, das ist genau das. Oder? Aber der Punkt ist natürlich dort eben strafrechtlich, glaube ich, wenn man die Prognose machen will, das spielt einfach im Prinzip keine Rolle. Von der Schuld her würde es eine Rolle spielen, wenn man super strafrechtlich würde argumentieren. Nur spielt das am Schluss dann eben nicht. Weil ich persönlich glaube, dass das Gericht immer wird berücksichtigen, wie sieht das auch aus. Leider, muss ich sagen.
Ja,
das ist einer der grossen Kritikpunkte, die ich hätte, heute an der Schweizer Justiz, also nicht an der Zürcher, an der Schweizer Justiz, dass sie so mutlos ist. Dass morgen schreibt dann irgendein Journalist, ich sage ein blöder Richter. Und das ist alles. Also, das sind die Einzigen, die müssten Mut haben, aber das haben sie nicht, nach meinem Dafürhalten. Und darum
gut, aber da hat ja auch etwas gewandelt. Oder mögen Sie sich noch erinnern, auf einmal so die Schlagzeilen. Diese Haftrichterin hat XY rausgelassen.
Ja, genau.
Und dann sind sie noch abhängig, dass Parteien sie wieder portieren.
Genau.
Also ich verstehe dann schon, dass ein Richter auf einmal sein eigenes Hemd im Nöcher steht, als irgendein Beschuldigter.
Natürlich, ich verstehe das. Nur der zentrale Punkt ist, wenn sie keinen Mut haben, sind sie an der falschen Stelle.
Ja, natürlich.
Also mir scheint,
man muss das lösen vom politischen...
Das ist einfach der falsche Beruf, wenn sie nicht ich denke mir, wissen Sie, Die sind ja nur drei gewesen, die drei englischen Richter zum Beispiel gesagt haben, ja, das muss vor das Parlament, die Frage mit dem Brexit. Ich meine, die sind ja gehatet worden. So unglaublich. Mit Bildern, mit all diesen Tabloids und was weiß ich, die muss man umbringen und was weiß ich.
Ja.
Und dann sagen sie, ja, aber das ist unsere Aufgabe. Wir müssen eine Frage entscheiden und das ist das, was wir glauben, das wichtig ist. Also, und dafür werden die Richter eigentlich bezahlt. Und dann müssen sie das, ich verstehe das, dass man das nicht gerne hat, und ich verstehe das, selbstverständlich, alles Verständnis. Dann müssten wir aber schauen, dass wir irgendwie mit unseren Medien ins Gericht gehen.
Oder? Ja gut, oder man müsste das System ändern. In Zürich machst du ja eine Gerichtskarriere, du steigst mal als Auditor unten
rein
und dann wachst du es auf und kennst unter Umständen Staatsanwalt und Anwaltsseite gar nicht. Aber eigentlich müssten doch altdiente Professoren oder Anwälte, die einen gewissen Erfahrungsschatz haben, mit 55 setzen wir die auf die Richterstuhl.
Ja, oder? Weil mir scheint einfach das Wesentliche ist, die Personen, die entscheiden, und eben, das kommt gar nicht so darauf an, wer das ist, die Personen, die entscheiden, das Erste, was sie müssen haben, ist keine Angst. Weil Angst ist, wenn sie eben, wie sieht das aus am nächsten Tag in der Zeitung, ich meine, die Basler Richterin dort mit dieser Verklagung.
Ja, Wahnsinn.
Oder? Man denkt, völlig korrekt, sachlich, strafrechtlich, völlig korrekt, aber kommunikativ ein Desaster.
Ja, ja. Und dann wird es noch aus dem Kontext
gerissen. Genau, oder? Und ich zum Beispiel kann mich erinnern, wenn ein Journalist angerufen hat und gesagt, schau, es ist alles richtig. Ja, was? Und sage ich, doch, ich erkläre es Ihnen so und so und so. Ja, aber also, Sie wollen jetzt nicht sagen, dass das richtig ist. Sage ich, doch, das ist völlig richtig. Sie, und dann höre ich immer das Gleiche. Sie sind aber auch der Einzige, der das sagt. Dann sage ich, es tut mir leid.
Zurück zu unserem Fall.
Ja.
Reparatur von einem Hotelzimmer, wo aus dem Ruder läuft.
Gut, das glaube ich auch, ist schwierig.
Das ist schwierig,
das ist oder? Schwierig, oder?
Abendessen mit einem Tinder-Date.
Das ist auch schwierig, glaube ich, ehrlich gesagt. Das ist einfach...
ja, es ist strafbar, oder?
Ja, das ist... Tinder ist sowieso... Ich bin nicht ganz sicher, ob sich das alle Menschen, die Tinder machen, bewusst sind. Tinder ist, wenn sie geschäftlich unterwegs sind und halbwegs nur irgendeine Sichtbarkeit haben, nicht so eine gute Idee. Das ist einfach...
Nee. Wobei, ich muss Ihnen sagen, ich gehe einmal im Jahr mit ein paar Kollegen auf Reisen. Und die Single sind natürlich nur, die tun dann Tindern. Und das ist dann einmal super, weil du hast einen lokalen Kontakt, wo die können sagen, hey, gehen die in das Restaurant, machen das.
Klar.
Aber könnte man auch geschäftlich nutzen.
Ja, eben, das ist... Ich persönlich eben, ich bin natürlich einfach vielleicht einfach alte Generation. Ich habe immer das Gefühl, die Kinder sagen effektiv für Sex da. Und dann sagen mir gewisse Leute, meine Studenten machen das natürlich die ganze Zeit, oder kaum sind wir im Seminar, eine Stunde später fangen die an. Und dann denke ich mir, mag ja sein. Aber ich glaube nicht, dass das, es ist einfach gefährlich, wie es aussieht. Eben, wenn ich jetzt geschäftlich sichtbar nach aussen, ich würde aufpassen mit dem.
Ja, nein, kommt mir gar nicht in den Sinn. Also. Dann die verschiedenen Reisen, London, New York, Mallorca.
Ja, das ist halt, kommt sehr auf den Kontext drauf an. Oder?
Da muss man genau anschauen.
Also Mallorca ist vielleicht das Klarste. Das ist, ich weiß nicht, was man... Aber es kommt wirklich auf den geschäftlichen Kontext drauf an. Aber New York, London, was weiß ich. Also in den normalen Fällen sind die Städte ja... Also das ist durchaus mit irgendwelchen geschäftlichen Konnex. Also... Scheint mir schwierig, müssen wir auseinandernehmen.
Ja, man muss auch ein bisschen schauen, mit wem man da gereist ist.
Genau, das ist der Punkt.
Was man dann gemacht hat. Ja. Dann haben wir Honorarnoten von Anwaltskanzleien, die auf private Rechtsberatung schliessen lassen.
Ja, das halt, finde ich, ist auch relativ problematisch. Wenn man kann auf das schliessen, finde ich auch relativ ungeschickt, dass man das macht. Also, Anwälte sind natürlich je nachdem richtig teuer. Aber dann ist es halt so.
Naja.
Also, ich finde das sehr... Eben, das ist auch so etwas, das ambivalent ist. Kann natürlich völlig richtig sein, kann völlig zulässig sein. Aber wenn es eben, wie Sie sagen, darauf schliessen lassen, also wenn ich so vom Kontext heraus sehe, denke ich mir so, nein.
Ja, und dann sind wir natürlich bei der Gesamtheit, oder?
Genau.
Wir haben die Stripclub, wir haben die Reise, genau. Wir haben die Anwaltskosten.
Es genau.
Gibt dann schon ein bisschen ein ungutes Bild
das in der genau Gesamtheit. Das ist genau das, oder? In der Gesamtheit ist es dann... Das sind einfach, also, es, wisst ihr, das muss man ja sagen, immer wieder, gerade im Strafrecht. Es gibt natürlich, also jedes einzelne Ereignis, das stattfindet, kausal, erlaubt nicht darauf zu schliessen, dass es anders auch. Aber in der MeToo hat man sehr gut gesehen, wenn eine Frau sagt, der hat, wenn der zweite und der dritte und der vierte kommen, dann sagen, muss ja etwas dran sein. Vielleicht sind die ja nur motiviert und es ist alles gelogen. Aber wir Menschen sind so, dass wir sagen, das kann ja kein Zufall sein. Und das ist genau das Problem. Wenn ich ein Muster sehe, komme ich ein Problem über vor Gericht. Habe ich das Gefühl.
Und das ist ja dann eben auch bei den Unternehmenstransaktionen so.
Genau.
Da haben wir ja auch verschiedene, die sehr ähnlich ablaufen.
Genau. Oder? Und dann ist es einfach, wir tendieren dazu, Menschen in unserer Wahrnehmung Strukturen zu bilden. Weil unser Kopf ist trainiert darauf, Strukturen zu erkennen. Und dann erkennen wir eine Struktur, dann sind wir der Meinung, das sei eine Struktur und das sei auch so geplant. Und in dem Augenblick, wo ich diesen Eindruck habe, ist es, glaube ich, für das Gericht schwierig zu sagen, das sind Zufälligkeiten oder das ist jedes Einzelne.
Jetzt bei diesen Unternehmenstransaktionen, was wir ja nicht machen können, heute den Sachverhalt zusammensetzen.
Genau.
Also wir gehen mal davon aus, dass das so stimmt, wie
genau.
Sie geklagt ist.
Genau. Selbstverständlich.
Allenfalls kommt man ja dann
genau.
Schon zum Schluss, dass es so nicht ist.
Genau.
Jetzt wenn wir sagen wir, schauen wir mal den Fall Investnet an.
Ja.
Also da übernimmt die Raiffeisen die Investnet.
Ja.
Und weiss nicht, dass hinten der Bert Stocker und der Pierin Vinzenz heimliche Beteiligungen haben an dieser Investnetz.
Ja.
Und die sitzen dann beim Verkaufsprozess auf beiden Seiten vom Tisch, sozusagen. Ja. Wie beurteilen Sie jetzt so einen Sachverhalt?
Das finde ich jetzt zum Beispiel nicht so problematisch, muss ich ehrlich sagen. Das ist ja arbeitsrechtlich vielleicht und Treue und was weiß ich. Aber einfach strafrechtlich, man müsste es setzt halt alles an beim Schaden. Also ist...
Gut, den Schaden haben wir ja nicht.
Genau.
Wir haben keinen Schaden und eigentlich durch kein Strafrecht.
Genau.
Jetzt kommt die Staatsanwaltschaft mit dieser Retrozession.
Ja, gut. Also die Retrozession passt einfach nicht, nach meinem Dafürhalten.
Eben, dort ist Retrozession ist mit Geld von Kunden.
Genau.
Aber da haben wir von Geld mit Kunden
genau.
Gar nichts.
Genau, das passt einfach nicht. Das halte ich für ein offen gestanden, ein Abwägungsargument. Also auch relativ hilflos. Also, der Punkt ist, es hat, wenn es keinen Schaden hat, hat es keinen Schaden. Und ja, das ist zwar, wenn man Strafrechtler sein unangenehm, weil man nicht weiterkommt, aber Tatsache ist, Strafrecht ist gestorben nach meinem Dafürhalten.
Ausser, sie wären börsenquotiert, dann haben wir einen Insiderhandel.
Genau.
Aber unser Gesetzgeber sagt bewusst, bei nicht börsenquotierten
genau.
Gesellschaften, fragen Sie mich nicht warum, das wissen absolut. Sie vielleicht besser, aber dort sagt man, gibt es den Insider-Tatbestand.
Genau. Oder? Und das ist genau der Punkt, und wenn es das nicht ist, dann ist es nicht strafrechtlich. Da bin ich mit Ihnen völlig einig.
Naja. Also das ist... Aber was macht jetzt das Gericht mit dem? Da sind wir ja wieder bei der Mutfrage.
Ja, das ist richtig. Nach meinem Dafürhalten kommt es sehr stark darauf an, aus Gesamtbild. Das Gericht würde relativ ungern, glaube ich, einfach freisprechen. Und wenn es in einem Teil schuldig sprechen kann und genug quasi eine vertretbare Strafe, die den Volkszorn quasi besänftigt, kann aussprechen, dann kann es mutiger sein in anderen Bereichen, weil es dann mit den Kosten und mit der U-Haft und was weiß ich kann. Mir scheint, das ist ein Gesamtkalkül. Das sagt natürlich niemand. Also wenn ich das sage, würde ich
immer so... Der Bauch hat immer eine wichtige Bedeutung in so Fällen,
oder? Ja, klar, oder? Das ist... und mir scheint, das hat mit dem zu tun, wenn mit diesen Spesen das quasi sauber kann argumentiert werden, dass das nicht geht, dann kann ich da... Weil ich meine, strafrechtlich scheint mir das relativ klar. Also das Argument mit den Retrozessionen ist wirklich abwegig.
Passt nicht,
oder? Und jetzt, alles andere ist schwierig.
Jetzt gehen wir aber noch weiter. Jetzt sagen wir, es passt mit diesen Retrozessionen, sie bejahen das.
Ja.
Dann haben sie ja immer noch ein Vorsatzproblem.
Genau, das ist genau der Punkt, oder? Ich glaube, das müsste bei einer sauberen juristischen Beurteilung muss das scheitern. Ich sehe nicht, eben das ist, was ich habe das ja im Medial auch schon gesagt, ich bin überrascht, wie schwach das die Anklage ist. Das ist einfach, oh, das ist aber nicht so anständig, oder was weiß ich. Ich denke mir, nicht anständig ist nicht strafbar, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Nein. Und eigentlich muss der Gesetzgeber sich an der Nase nehmen.
Ja, genau.
Und niemand anders
sonst. Ja, genau. Oder? Und wenn man findet, das ist nicht super, eben, wie das arbeitsrechtlich aussieht und ob man irgendwie miteinander treue Pflicht, das ist aber,
wahrscheinlich aber, schon.
Genau, würde ich auch sagen. Aber strafrechtlich, nein.
Wieso meinen Sie denn, hat denn die Staatsanwaltschaft so ums Verrecken diesem Fall festgehalten?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube ehrlich gesagt, dass der betreffende Staatsanwalt wirklich fürs Gute kämpft.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Das ist wirklich, er ist...
Aber ist auch sein Job.
Ich glaube ehrlich gesagt, ein Staatsanwalt sollte nicht fürs Gute kämpfen, ein Staatsanwalt sollte das Recht anwenden. Ich sehe das etwas anders. Ich finde ehrlich gesagt, wenn der Staatsanwalt...
Wir müssen uns jetzt unterhalten, was heisst fürs Gute kämpfen.
Eben, oder? Wenn der Staatsanwalt... Oder wenn ich davon ausgehe, dass der Staatsanwalt fürs Gute kämpft, dann sind Sie als Strafverteidiger kämpfen für Schlechte. Das kann ich auch nicht, also das kann nicht wirklich.
Ich habe das verstanden im Sinne für die Richtigkeit.
Oh, okay. Ich würde es neutral sagen, dass der Staatsanwalt kämpft für die Rechtsanwendung. Und wenn die Rechtsanwendung halt so ist, dass das nicht strafbar ist, dann muss man sagen, ja, dann, wir sind ja in der Demokratie. Ich sage das zu Studenten immer, wisst ihr, im Schnitt ändert der schweizerische Gesetzgeber, das schweizerische Strafgesetzbuch, jeden Monat einmal. Jeden verdammten Monat einmal.
Das ist der Wahnsinn, was die letzten 10 Jahre los ist.
Das ist doch pervers.
Nein, das ist absurd.
Und da muss mir niemand sagen, wir kommen nicht dazu, es geht zu lang und sagen, ihr macht die ganze Zeit Änderungen.
Ja.
Nur einfach nicht die, die wichtig werden.
Und ihr nehmt euch auch keine Zeit, um einfach mal evaluieren.
Genau.
Einfach mal von euch zuschauen, genau. Das analysieren und dann von mir
aus, wenn
ihr zum Schluss kommt, das läuft. Aber immer aus der Stimmung raus.
Aus der Stimmung
raus. Irgendjemand muss freigesprochen werden. Oh, Aufregung, jetzt tun wir Teilnahmerecht einschränken.
Genau, oder? Und das ist, und darum, ich vermute relativ stark, eben der Staatsanwalt kämpft fürs Gute, also nicht zwingend fürs Richtige, also fürs Gute, fürs moralisch Gute. Das halte ich immer für eine gefährliche Position.
Nein, Moral hat im Gerichtssaal nichts zu
machen. Gar nichts, oder? Da sind wir uns einig. Das ist gar nichts. Und das Zweite, glaube ich, ist natürlich, es ist für einen Wirtschaftsstaatsanwalt ein attraktiver Fall, weil er eben das ein bisschen Klebrige hat. Es ist nicht einfach nur langweilige Börse.
Das haben sie natürlich auch gut im Plädoyer aufgebaut.
Oder?
Also sie fangen ja mit dem klebrigen Anstellen die Leute in den Ecken.
Genau.
Denkst, traust du ihnen nur noch das Schlimmste
genau. zu. Genau, oder? Mir scheint, das ist einfach ein Attraktiver. Man kann sich relativ gut zeigen, wie man eben nicht nur tue Gutes, sondern zeige eben auch und spricht darüber.
Ja, ja. Dann der zweite Sachverhalt wäre Aduna Comptrain.
Ja.
Ist aber ganz ähnlich. Also da haben wir uns, glaube
ich... Sind wir uns einig, das ist schwierig. Strafrechtlich, also...
Dann Eurokaution.
Was ist das?
Auch verdeckte Beteiligung, einfach über die Aduno.
Ja, aber das ist ja immer wieder der gleiche. Es tut mir leid, das ist... es ist zwar eben eine verdeckte Beteiligung, dann sage ich, und was ist das strafrechtlich?
Ja. Nicht. Nein, es ist Insiderhandel.
Ja.
Es ist nichts anderes als ein Insiderhandel.
Genau.
Dann haben wir den Fall GCL. Genève Credit e Leasing.
Aber das ist ja wieder...
Das ist auch das Gleiche, ja.
Die Struktur ist immer genau gleich. Die Struktur ist immer genau die gleiche.
Aber das macht es natürlich nicht besser, oder? Wenn,
genau.
Das ist ein bewährtes Vorgehen, das man dann fünfmal
das austestet. Das ist richtig. Ein bewährtes Vorgehen, das man fünfmal austestet, wo aber eben, wie Sie richtig sagen, kein Insiderhandel darstellt. Das ist eine gesetzgeberische Entscheidung. Und etwas anderes, eben insbesondere die ungetreue Geschäftsbeugung, was weiß ich, ist es einfach nicht. Das ist es nicht. Und ich finde, das macht das besonders an dem Fall, dass es so also für Nicht-Juristen oder Nicht-Strafrechtler so ein bisschen, eben, die klebrige Seite ist das eine, und dann kommt noch das, das ist doch nicht richtig, und was weiß ich, mag ja sein. Nur das ist nicht die Frage im Strafprozess.
Ja.
Das ist einfach nicht die Frage im Strafprozess. Also zwischen unanständig und irgendwie, keine Ahnung, schadenersatzpflichtig und strafbar gibt es halt einen Unterschied. Und das scheint mir da, also die Staatsanwaltschaft spielt die Karte natürlich geschickt, oder? Dass alle sagen so, was? Unglaublich. Und man sagt, nö, eigentlich nein.
Dann haben wir noch den letzten Fall, das ist die Arena Thun.
Was?
Das Fußballstadion vom Challenge League Club,
FC Thun,
wo ja Dreyfus übernehmen wollte.
Ja.
Eben, aber dort sehe ich auch gar nichts strafbar. Scheinbar hätte man dann Pierin Vinzenz, glaube versteckt eine Maklergebühr gezahlt, falls der Deal zustande gekommen wäre.
Und? So what?
Ja. Gut, ja, sind wir ja schon durch.
Nein, also ich bin...
Die schnellste Urteilsberatung.
Nein, also, wir werden es dann sehen, oder? Ich glaube effektiv, was ich ja schon vorher gesagt habe, wenn man, wenn das Gericht quasi in diesen klebrigen Aspekt, dort haben sie ja relativ gute Karten, kann man sagen, oder? Wenn man dort zu einer Strafe und zu einem Strafmaß kommt, wo man kann sagen, nach aussen, schaut mal, dann kann man mutiger sein als andere. Aber strafjuristisch, die anderen, die eigentlichen Kerngeschäfte, die scheinen mir also extrem...
Ja, und der Mist wird ja sowieso jetzt nicht gefahren vor Erstinstanz.
Genau.
Also ist ja sowieso klar,
genau, dass
wir das noch
genau, die
nächsten 8 Jahre uns mit dem beschäftigen.
Das ist genau
so. Aber hast natürlich als direkt beteiligte, beschuldigte Person, hast natürlich dann schon einen Stempel auf der Stirn die nächsten
4, 5 Jahre. Das ist genau der Punkt, oder? Und das ist halt eben auch... Liegt auch daran, dass in einer Mediengesellschaft ist einfach ein Strafverfahren etwas anderes. Das ist schon die Anklage definiert im Prinzip. Darum kommen die ja dann auch, wenn dann ein Freispruch kommt, sagen, oh, hat es nicht gelangt. Also die klassische Reaktion ist ja dann, nach einem Freispruch, wir müssen das Gesetz verschärfen.
Das hat nicht gelangt. Ja, genau, das wird genau so passieren.
Das ist, und das ist, wenn ich einmal dann gesagt habe, eben bei den ersten so, was weiß ich, Finanzierung, Terrorismus und so, und ich gesagt habe, ist es ja möglich, dass es nichts Strafbares war? Ja, nein. Aber wenn man das schon weiss, dann muss man Verfahren nicht führen. Was soll denn das?
Also, ja, also die Gläubigkeit, dass unser Justizapparat, sonst wäre ja nicht dran, wenn
genau, nicht
dran wäre.
Genau, oder? Und das bedeutet eben übersetzt, dass das ganze Strafverfahren hat sich natürlich schon fundamental verändert, im Wesentlichen eine Anklage, wo das Urteil ist. Und da kann man noch ausnahmsweise kann man sagen, oh nein. Aber das ist auch nur wirklich ausnahmsweise. Mhm. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das auch weil die Überzeugung ist, also medial die Überzeugung ist, man weiß, was passiert ist, sind eben Strafverteidiger auch immer mehr in der Rolle von, die stören. Die stören. Wir wissen eigentlich, jetzt die hindern uns, den hinzukommen, wo wir schon lange wissen. Und dann denkt man, das ist nicht die Funktion, die wir Strafverteidiger.
Ja. Ich finde es auch krass, wie geschichtsvergessen man ist in diesem Zusammenhang.
Ja, genau.
Einfach die Gläubigkeit in die Staatsanwaltschaft. Ja. Und eben, man hat Gericht, es ist ja nur noch in absoluten Ausnahmefall überhaupt berufen, darüber zu schauen.
Genau.
Keine Kontrolle über die Strafbefehle.
Das ist unglaublich.
Das ist unglaublich. Und unsere Nachbarländer machen das anders.
Ja.
Muss man einfach auch mal sagen.
Das muss man sagen. Das ist genau das, oder? Als ich studiert habe, haben wir mit grossem Unwohlsein
auf die USA geschaut.
Das war zwischen 80 und 85. Mhm. Und der grossen Unwohlsein in die USA geschaut, wo eben quasi, dass man tatsächlich einen Prozesslot hat, dass man also nicht einfach mit dem Plea Bargaining irgendwie 5%, maximal 10%. Und dann haben wir gedacht, das geht ja nicht. Und wir haben das jetzt innerhalb von «Ich bin noch nicht tot», haben wir das genau so gemacht. Die Staatsanwaltschaft, also unsere Strafjustiz ist die Staatsanwaltschaft und Macht. Und wenn man eben in England zum Beispiel sagt, wie das ist, dann sind die englischen Strafjuristen, sagen, was? Da hat nie ein unabhängiger Mensch drüber geschaut? Sagt, nein. Ja, aber das kann ja nicht sein, oder? Und meine, das Problem ist, was mich wirklich beunruhigt in dem Zusammenhang, eben, speziell jetzt mit den Engländern, am letzten Tag, also irgendein so ein Verfahren, wo gesagt hat, ihr müsst dort oder da, was weiß ich, Verfahren führen. Und dann hat irgendjemand, ein beteiligter Anwalt, gesagt, ja, und in der Schweiz. Und dann haben die englischen Juristen abgewunken und gesagt, ja, nein, die Schweiz muss nicht versuchen, es ist kein Rechtsstaat. Da denke ich mir, das will ich ehrlich gesagt nicht hören.
Ja, und vor allem, es ist auch, unser Bild ist ja ganz anders. Ja,
genau.
Also, er ist ja immer wieder im Gerichtssaal. Wir sind hier in der Schweiz, genau. Im Sinn so. Wir sagen genau. Hier jetzt, wie es läuft.
Genau, oder? Ja. Und wirklich, also, wir haben, glaube ich, effektiv, ich meine, es ist schon relativ symptomatisch, wie verlogen das Ganze ist, dass wir das, was im Wesentlichen unser Strafverfahren ausmacht, nämlich der Strafbefehl und die abgekürzten, also 95% von unseren Verfahren, das sind besondere Verfahren. Während dem ordentliche Verfahren,
ja, ja.
Oder, es wird als ordentlich bezeichnet, es macht aber 5 von 100 aus. Und dann denke ich mir, das stimmt doch etwas nicht. Das ist schon im Gesetz, sieht man das, da ist irgendein Wurm drin. Und das scheint mir schon, also ganz massiv, und es ist besonders gefährlich, glaube ich, eben effektiv, nicht nur in der Grundstruktur, sondern in einer Mediengesellschaft. Weil eben, wenn die Staatsanwaltschaft quasi die unglaubliche Machtfülle hat und das Verfahren führt, dann kann sie mit den Medien spielen. Und alles andere ist so quasi, ach, das ist extrem gefährlich. Man kann sich nur wünschen, dass man nie Objekt wird von so einem
Verfahren. Nein, auf jeden Fall. Nein, Horror, oder?
Oder? Also, das ist fürchterlich.
Nein. Das ist auch, ich sage das auch immer mit Kant, oder? Man muss doch das so ausgestalten, dass wenn es einem selber verwünschen würde, dass man es als fair würde empfinden.
Genau, so muss man es ausgestalten, oder?
Und auch wenn man das Gefühl hat, man ist jetzt der ganz saubere Mensch, genau, und man würde nie reinkommen, ja, aber vielleicht kommst du mal zu Unrecht rein und dann muss es doch so sein, dass du findest, so kann ich es akzeptieren.
Genau, das sage ich auch immer. Ich sage meinen Studenten immer, müsst ihr euch vorstellen, das ist euer Vater oder euer Bruder, was weiß ich, und die sind es nicht gewesen. Also ich finde das beunruhigend. Und dann haben wir natürlich noch bestimmte, also nicht nur die Staatsanwaltschaft hat eine unglaubliche Macht in dem Verfahren. Das ist wirklich die Königin vom Verfahren.
Ja, und vor allem unendliche Mittel.
Genau. Und nie Verantwortung.
Ja.
Dann machen sie einen Strafbefehl und dann wird der Strafbefehl in Einsprache. Dann machen sie einen Nachschlag, der einfach gar nichts mehr mit dem zu tun hat. Dann denke ich mir, die müssen sich nie festlegen. Das kann ja nicht richtig sein.
Ja, und vor allem haben sie nie ein Kostenrisiko.
Ja, oder? Das ist gut, Strafverteidigung ist natürlich wirklich sowieso etwas, oder? Man schafft mal ins Leere raus. Und hinterher sagt einem jemand, das wäre jetzt aber nicht nötig gewesen.
Ja, natürlich. Ja.
Also das ist schon interessant. Und wenn man es nicht macht, heisst, hättest du halt früher müssen machen.
Ja, genau. Das ist auch so eine unschöne Tendenz vom Bundesgericht.
Oder?
Ja.
Und es ist nämlich auch das Ungleichgewicht, zum Beispiel ist eben auch mit den Zeiten. Oder? Die Staatsanwaltschaft kann das Verfahren ganz, ganz lang führen und dann machen sie etwas. Und dann hat man 10 Tage
Zeit. 10 Tage.
Hopp!
Und wir sind 2 Jahre später und man weiss noch kaum, dass man den Fall hat.
Genau, oder? Ja. Und das ist, mir scheint einfach, wir haben so Strukturen gebaut, die extrem ungünstig das noch verschärfen. Also zum Beispiel eben, bin ich der festen Überzeugung, dass der Zufallsfund ein schwerwiegendes Problem ist. Wenn ich Berechtigung habe, legitimerweise bei Ihnen reinzukommen, dann sind Sie geliefert. Ich finde bei jedem.
Bei jedem. Das sage ich auch immer. Ja.
Das heisst, ich muss nur durch die Türen kommen. Das kann ja nicht richtig sein. Weil das bedeutet für mich als Staatsanwalt, ich muss eine Legitimation haben, um irgendwo reingehen. Und dann finde ich etwas, sie zahlen dann Kosten, mindestens Kosten, wenn ich nichts finde, kann ich sagen, nein.
Ja, der gläserne Mensch.
Ja, oder? Und ich finde einfach, wir sind in einem ganz unguten Weg, wo wirklich sehr, also es ist wirklich voraufgeklärt. Also es tönt jetzt so gebildet, aber es ist wirklich, es geht vor der Aufklärung zurück in ein hochherrschaftliches Modell, wo quasi der Staat weiß, was er macht.
Also ich habe ja gehofft, das ist wahrscheinlich völlig naiv, aber ich habe gehofft, ich rede heute mit Ihnen und habe noch ein besseres Bild von unserer Justiz.
Entschuldigung. Ja, aber ich meine, ja, das stimmt. Man muss sich einfach bemühen. Was ich dann eben finde, wir dürfen nicht aufgeben.
Oder nein, auf keinen Fall. Nein, im Gegenteil. Oder
darum gibt's, sind wir auch dort, wo wir sind. Genau. Oder? Es gibt ja so viele Leute, die sagen, es hat ja gar keinen Sinn. Sag ich, Und das geht nicht darum, ob es Sinn hat. Es geht darum, man kann nicht, einfach, das kann man doch nicht so hinnehmen. Und ob das etwas nützt oder nicht, wenn wir jetzt etwas reden, spielt keine Rolle. Ja. Wenn es nur einer ist von 100, der sagt, also...
Ich finde es einfach ganz wichtig, dass die Leute hören und auch vielleicht sehen, dass es uns um den Rechtsstaat geht.
Genau.
Und wir sind nicht fürs Verbrechen.
Nein, gar nicht.
Sondern wir
gar
sind für saubere Verfahren, genau, für faire Spielregeln, für
genau
die richtige Ergebnisse.
Genau. Oder? Und ich meine, wir sind, das wird Ihnen, muss ich Sie gar nicht fragen, wir mögen die Polizei. Ich finde das super. Ja, wenn ich irgendwie überfallen werde, dass ich an die Polizei rufe und die kommen. Ich finde das super. Nur der Punkt ist, ich möchte schon, dass sie den verhaften, was macht, und nicht irgendjemand anderen. Also das ist... das ist genau der Punkt. Und Rechtsstaatlichkeit, habe ich wirklich das Gefühl, ist ein echtes Problem. Gegenwärtig zum Beispiel, oder? Wenn jetzt hat Russland die Ukraine überfallen und jetzt habe ich Assistentinnen, die einen russischen Pass haben, die müssen legitimieren, die da, Aufenthaltsbewilligung, da, Kurator, Schweizer, was weiß ich, die jetzt legitimieren ihren Banken gegenüber, Das sind arme Würste. Also die haben nicht Tausende von Franken. Müssen legitimieren. Und Seco findet jetzt eben, das Anwaltsgeheimnis gelte nicht. Sie müssen, wenn sie einen Kunden haben aus Russland, sie müssen angeben, dass sie den haben und wo den und was weiß ich. Und dann denke ich mir, das Anwaltsgeheimnis, also jetzt durch die Administrativbehörde sagen, dass das Anwaltsgeheimnis nicht gilt, dann wird man also unwohl. Aber wirklich unwohl. Mit einer Selbstverständlichkeit. Es geht ja da ums Gute, oder? Es geht ja da gegen die bösen Russen. Man weiß es halt nicht, ob er böse ist.
So, das Verdachtsstrafen.
Ja.
Ich komme zurück von Griechenland und bei mir ins Haus fliegt ein Bus. Ich habe gegen Covid-Bestimmungen verstoßen.
Aha.
Ja, aha. Und dann wollte ich wissen, ja, was habe ich denn genau gemacht?
Genau.
Weil es wird einfach den Gesetzestext wieder geben, aber kein Sachverhalt.
Genau. Genau.
Du bist beschäftigt irgendwie mehrere Stunden mit etwas, um überhaupt herauszufinden, was dir der Staat vorwirft.
Genau. Das ist genau, und das ist doch der Zustand, wie es nicht sein soll.
Nein, wie es eben auf keinen Fall darf sein.
Weil das ist genau der Prozess von Kafka. Oder? Er kommt eine Anklage, die nicht definiert ist, was es ist. Man weiss nur, offenbar ist man angeklagt. Und das finde ich so unangenehm. Es ist genau, wie Sie das beschreiben. Oder? Und die Selbstverständlichkeit, mit der das hingenommen wird. Und es ist eben nicht nur, ich glaube effektiv, es ist nicht nur die Staatsanwaltschaft, man muss fairerweise eben sagen, es sind alle unsere Behörden, die außerhalb von quasi Kontrolle oder Verantwortlichkeit sind. Also, die machen etwas. Und wenn es dann nicht funktioniert, machen sie halt etwas anderes. Aber es ist dann nicht so, oh, shit, jetzt müssen wir etwas korrigieren. Und wir sind in dieser Bringschuld. Und wenn wir es mit grossem Aufwand durchsetzen, dass, ja, das stimmt, das ist ein Fehler gewesen, heisst es nicht einmal Entschuldigung,
wir
korrigieren das jetzt.
Ja, genau.
Und dann denke
das verstehe ich auch nicht. Wenn man einen Fehler gemacht hat, geht es auch um symbolische Gesten.
Ist genau das. Und ich habe einfach das Gefühl, wir sind wirklich auf einem unguten Weg. Also unsere Verwaltungen haben Macht, aber keine Verantwortung. Sie haben zunehmend Macht, aber sie haben keine Verantwortung. Und was passiert, wenn Menschen
Macht haben? Sie wollen nichts falsch machen und darum läuft sie beim Zweifel gegen und nicht für.
Genau. Oder? Und das ist, finde ich, also schon sehr... Weil ich fühle mich natürlich zunehmend... Also ausgerechnet in der Schweiz, wo ich immer so ein bisschen gelacht habe über andere und gesagt, hey, also weißt, wir haben ja noch, fühle mich zunehmend ausgeliefert. Und eben kann einfach hoffen, wenn ich den Kopf einziehe, dass niemand irgendwie mir an den Karren fährt. Aber das kann ja nicht richtig die Existenzgrundlage sein. Der General von Hammerstein hat das mal gesagt, oder? Also Angst ist keine Lebenseinstellung.
Und das von Hammerstein?
Ja, der oberste General bei den Nazis. Der Enzensberger hat über das ein wunderbares Buch geschrieben, wo eben sehr gegen die Nazis ist, aber eben General, also der hat einfach gemacht, was er richtig gefunden hat. Und eben immer mit der Behauptung, Angst ist keine Lebenseinstellung. Das ist richtig, man kann doch nicht leben, wenn man einfach immer hofft, dass man nicht verwünscht wird. Also das, glaube ich ehrlich gesagt, er spricht gegen ein Verbrecherleben. Das muss unangenehm sein, am Morgen nicht wissen, ob man jetzt verhaftet wird. Das will ich nicht.
Aber wirklich so hart gesottene Verbrecher gibt es ja einfach unendlich wenig.
Das ist genau der Punkt.
Das sind irgendwelche Beziehungsdelikte oder
genau
irgendwelche
das.
Kleine Bagatellen.
Ja, ja. Und Dummköpfe.
Und Dummköpfe, genau.
Also das ist relativ eindeutig, oder? Also es gibt natürlich viele Dummköpfe.
Jetzt ist es so, man lebt ja sein Leben und dann schwirren da so Menschen im Kosmos herum, die man nicht kennt. Und wir sehen das ja heute zum ersten Mal.
Ja, genau.
Und Sie sind so, der Herr Niklis, so in meinem Kosmos... Natürlich immer wieder aufgeploppt, aber wir haben das nie kennengelernt. Ja. Und ich habe immer gedacht, ich muss den Menschen mal kennenlernen, weil ich glaube, ich verstehe mich sehr gut mit
ihm. Ja, das ist ja so.
Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt das heute geschafft haben.
Ja, ich auch. Also das bin ich natürlich auch so, oder? Also dann höre ich immer wieder und was weiß ich, dann höre ich mal den Podcast und dann denke ich, wir sind ja über verschiedene Leute
verbunden.
Oder? Also
jetzt, wir sind auch schon zusammen zur Nacht eingeladen gewesen, wo dann einer von uns nicht kommt.
Genau. Das ist genau das. Nein, ich bin froh eben. Also ich mir, das ist ja schon... Eben, das Leben ist ja schon auch sehr schön. Man weiss ja dann oder ahnt, dass man sich mit jemandem könnte verstehen. Und nein, ich habe das natürlich genossen. Wenn Sie jetzt gesagt haben, kommen Sie vorbei, dann komme ich sehr gerne. Ich freue mich, dass ich gekommen bin.
Vielen Dank, Herr Niklis.
Danke.